Swiss Podcast.
Water Polo Expert Talk. Get the insights. Schönen guten Tag und es ist wieder Podcast-Zeit. Der Waterpolo Expert Talk geht in die nächste Runde, diesmal schon mit der Episode Nummer 16 und diesmal bei mir im Gespräch Sven Maschalek. Ja, Sven berichtet zum einen natürlich aus seinen zahlreichen internationalen und nationalen Stationen, unter anderem in den Niederlanden, in Belgien und in Russland, auch eine ganz kurze Stippvisite und natürlich aus dem Job als Coach des SC Wedding. Ja, dabei wünsche ich euch natürlich sehr, sehr viel Spaß und ja, wir hören uns am Ende der Episode nochmal wieder wie gewohnt und ja, viel Spaß mit Sven. Ich darf dich recht herzlich begrüßen. Wir sind mal wieder in Berlin zu Gast. Sven, herzlich willkommen als nächster Gast im Podcast. Vielleicht möchtest du dich erstmal den Zuhörern und Zuschauern vorstellen.
Ja, vielen Dank. Danke auch für die Gelegenheit, hier mitreden zu dürfen. Mein Name ist Sven Maschalek. Ich komme aus Schwedt an der Oder. Das ist in Brandenburg im Nordosten von Berlin, ungefähr 100 Kilometer nordöstlich, an der polnischen Grenze direkt und quasi absolute Wasserball-Provinzstadt. Bin auch so ein bisschen über die Familie generell zum Sport gekommen. Also meine Eltern sind beide Trainer, mein Vater ist Handballtrainer und meine Mutter Schwimmtrainerin. Insofern war Wasserball sozusagen der Kompromiss, auch wenn ich eigentlich mein Leben lang eher erst geschwommen bin. Also ich bin sehr lange geschwommen, habe da nicht unbedingt die absoluten Meriten erklommen, aber ja, durchaus auch sehr viel trainiert, bin ein paar Mal deutsche Meisterschaften geschwommen und habe da irgendwie so Mittelfeldplatzierungen gemacht. Insofern nichts, also Olympia war sozusagen nie ein realistisches Ziel. Das kann man ja beim Schwimmen immer doch relativ realistisch einschätzen, weil man ja einfach an den Zeiten sieht, wie weit da die Abstände sind oder nicht. Nichtsdestotrotz eben große Begeisterung für das Leben in Schwimmbädern. Und dann war es einfach so, dass in unserem Verein dort in Schwedt, also da gab es schon immer Wasserball, also auch schon zu DDR-Zeiten. Ich hab nochmal nachgelesen hier in Vorbereitung. Tatsächlich wurde offenbar in Schwedt sogar mal ein internationales Wasserballturnier durchgeführt. In den 70er Jahren mit vier Ostblockstaaten. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und offenbar wurden in den 90ern auch mal ein paar von den Mädchen, die da gespielt haben, zu irgendwelchen Nationalmannschaftslehrgängen eingeladen. Ich glaube nicht, dass den Verein heute irgendjemand auf dem Schirm hat. Insofern fand ich das ganz lustig, als ich das nochmal nachgeschaut habe in unserer Vereinschronik. Jedenfalls bin ich in diesem Verein dort in Schwedt auch zum Wasserball gekommen, allerdings erst mit 17 Jahren. Und das war so ein bisschen so eine wie so eine Art Rettungsaktion. Also zu dem Zeitpunkt, als ich dort angefangen habe, waren wir in Schwedt so ein paar Kumpels, die sozusagen alle beim Schwimmen an einem ähnlichen Stand waren. Da war sozusagen nicht mehr abzusehen, dass wir noch großartig Karriere machen. Und der Wasserball-Teil des Vereins hatte eben nur noch so 2-3 Leute und war eigentlich kurz davor, komplett dicht zu machen. Und wir haben uns dann alle einen Ruck gegeben und haben gesagt, naja, dann lass uns das da auch mal ausprobieren. Schwimmen können wir schon. Irgendwie wird das mit dem Ball dann auch noch klappen. Und dann sind wir irgendwie mit 20 Leuten zum Wasserball gegangen und haben da im Prinzip ich will gar nicht so sehr retten sagen, aber wir haben zumindest die Abteilung am Leben gehalten. Und dann hatte ich das große Glück, dass ich zum Studium nach Holland gegangen bin und habe in Holland dann sehr intensiv Wasserball gespielt. Natürlich zunächst auch mal nicht auf überragendem Niveau, auf der Torwartposition und habe dann aber sozusagen relativ schnell viel dazulernen können dort. Habe dann auch dort das Glück gehabt, in Den Haag, wo ich studiert habe, wurde eine neue ein neues Leistungszentrum aufgemacht, weil dort auch gleichzeitig ein neues Schwimmbad geöffnet hat. Und dort hatte ich quasi die Gelegenheit, dann bei so einer Art Leistungssportprojekt mitzustarten, in deren zweiter Mannschaft dort. Kann ich nachher nochmal was zu sagen. Das funktioniert da ein bisschen anders mit den ersten und zweiten Mannschaften. Und nach dem Studium bin ich nach Berlin gekommen, bin dort beim SC Wedding untergekommen, auch dort immer noch. Und ja, auch da war es eigentlich wieder eher so eine Art Glücksgriff. Es war damals so, dass die DWL-Mannschaft von Wedding im Prinzip ja mehr oder weniger einen zweiten Torwart gesucht hat. Und ich hatte sozusagen das Glück, da auch mit relativ wenig Erfahrung dann in der Mannschaft, in der DWL-Mannschaft mittrainieren zu können und hab das dann auch sehr intensiv gemacht. Da hat mir sicherlich geholfen, dass ich in meinem Schwimmen auch relativ leistungssportlich unterwegs war und dann dort auch ziemlich schnell anknüpfen konnte, was den Umfang des Trainings anging. Ja, hab in den Jahren ein paar DWL-Spiele gemacht. Also ich bin immer zweiter Torwart geblieben und habe mich aber zunehmend ins Trainerteam integriert und durfte dann 2017 mit Sören Markeben zusammen, also als sein Co-Trainer, dort schon ein Jahr DWL machen. Und als Sören dann ein Jahr später aufgehört hat, im Prinzip aus privaten Gründen, habe ich von ihm halt die DWL-Mannschaft übernommen und dann da ein Jahr lang den DWL-Trainer gemacht.
Ja, aber dann hast du ja wirklich schon, wie du ja auch eben schon angedeutet hast, schon viele Rollen und viele Funktionen schon mal durch und natürlich auch, was die Perspektiven angeht, dann natürlich einen guten Überblick, ne? Also kannst dich wahrscheinlich auch in viele, viele Situationen und viele Leute dann auf der gegenüberliegenden Seite sozusagen ein bisschen reinversetzen. Wenn du jetzt sagst, du hast ja in der Provinz, wie du es gesagt hast, mit Wasserball angefangen und ich meine, gibt's da oder was würdest du sagen, was waren da die größten Herausforderungen damals? Also du hast schon diese ja vermeintliche Rettungsaktion der Abteilung und damit wahrscheinlich auch des Vereins so ein bisschen angerissen. Gab's da, also was waren da so die größten Herausforderungen bei dieser Geschichte? Also ihr habt euch dann irgendwie zusammengetan, aber wie ist das Ganze denn vonstatten gegangen?
Ja, also im Prinzip gibt es da, glaube ich, verschiedene Punkte. Ja, zum einen ist es natürlich erstmal der Ansatz gewesen, dass wir dort eben nicht besonders viele Leute waren. Das ließ sich jetzt relativ leicht beheben, weil Schwedt ist Landesleistungsstützpunkt im Schwimmen, ist da auch relativ erfolgreich, kann man sagen. Es gibt auch so ein paar große Namen, die sozusagen im Schwimmsport aus Schwedt oder kommen. Jörg Hoffmann oder Britta Steffen werden vielleicht dem einen oder anderen was sagen. Insofern gibt es sozusagen ein Potenzial auch an Leuten, die schwimmen können und die tendenziell auch mit Wasserball dort anfangen können. Gibt eine gute Zusammenarbeit. Gleichzeitig ist es so, dass da natürlich auch nicht unendlich Erfahrung, was den Wasserballsport angeht, vorhanden ist. Also es gibt da einen sehr, sehr engagierten Trainer, der aber auch aus beruflichen Gründen jetzt nicht in der Lage ist, sich sozusagen sehr regelmäßig super intensiv mit den neuesten Entwicklungen im Wasserballsport auseinanderzusetzen und tut dann da sozusagen sein Bestes, um die Abteilung voranzubringen. Mittlerweile auch wieder mit ein paar Jugendmannschaften, wird da natürlich auch an der einen oder anderen Stelle unterstützt. Und also das ist sicherlich ein Punkt. Das hat mich dann zu dem Punkt gebracht, dass ich auch schon in Schwedt sozusagen auch völlig ohne großartige Wasserballerfahrung mich relativ stark in das Training der Mannschaft einbringen konnte. Das war dann natürlich alles so ein bisschen Learning by Doing und ja, dann schaut man sich Videos an und liest Bücher und redet mit Menschen und versucht darüber dann irgendwie Dinge zu lernen, die man sich ansonsten irgendwie natürlich nur selbst beibringen kann. Das heißt, das Level, was man dort erreicht, ist aber natürlich realistischerweise nicht super hoch. Das merken wir auch heute noch, wenn wir mit der Herrenmannschaft da aus Schwedt unterwegs sind und in Brandenburg spielen. In Brandenburg gibt es mittlerweile nicht mehr besonders viele Vereine, also im Wesentlichen nur Potsdam und Brandenburg an der Havel. In Spremberg noch eine Mastersmannschaft und in Fürstenwalde gibt es noch ein paar Wasserballer, aber das ist es eigentlich auch. Das heißt, wenn wir in Brandenburg Landesmeisterschaften spielen, dann ist es irgendwie ein-, zweimal im Jahr so ein Turnier. Das geht dann einen Tag. Und da spielen wir in der Regel dann gegen die zweiten Mannschaften von Brandenburg und Potsdam und kriegen immer ordentlich auf den Sack. Also das heißt, ich habe das jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr gemacht, weil ich ja bei Wedding aktiv war und deswegen gar nicht für spät spielen durfte. Aber diese Ergebnisse lassen sich leider nicht so ganz vermeiden. Also das ist eine Herausforderung, sozusagen das Niveau, was man dort erreichen kann. Natürlich hat es auch was mit den Trainingsbedingungen zu tun. Also das soll nicht heißen, wir haben da einen super Bad und es gibt auch Möglichkeiten. Und die Schwimmer arbeiten auch gut mit den Wasserballern zusammen. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass man, also es gibt dort ein Schwimmbad und wenn wir dort trainieren konnten, dann in der Regel spät abends. Das heißt, auch im Jugendbereich gar nicht unüblich gewesen, dass man irgendwie um 19.30 Uhr oder so Training hatte. Das heißt, mit so ganz Jungen kann man da natürlich gar nicht großartig was machen. Und dann ist dort eben auch die Fläche relativ umkämpft. Das werden jetzt keine überraschenden Sachen für viele Leute sein. Aber bei uns war es ganz oft so, dass wir Wasserball auf so drei Bahnen gespielt haben. Jetzt kann man sich vorstellen, drei Bahnen sind vielleicht so 7-8 Meter in der Breite. Wenn man da jetzt so ein Wasserballtor reinhängt, dann ist da links und rechts nicht mehr viel, um sozusagen...
bleibt nicht mehr viel über, ja, für ein Spielfeld.
Das heißt, da kann man sich auch schon mal vorstellen, welche großartigen Spielzüge man da machen kann und wie viel an Grundlagen, Aufstellung oder so man jemanden beibringen kann.
Aber dann ist das ja mit der, wenn du sagst, da gibt's A, eine gute Zusammenarbeit mit der Schwimmabteilung oder mit anderen Vereinen auch und mit diesem Leistungszentrum oder Stützpunkt fürs Schwimmen. Aber dann ist es ja da ähnlich wie in anderen Städten oder Zentren halt auch, dass halt viele dann sich auch derer bedienen, die so ja eine schwimmerische Grundausbildung in den Schwimmvereinen haben und dann vielleicht irgendwann sagen, jetzt habe ich vielleicht nicht mehr so unbedingt die große Lust zum Schwimmen und zum in Anführungsstrichen Kacheln zählen, sondern ich möchte jetzt vielleicht mal mehr mit dem Ball und oder höre dann zwangsweise vielleicht auch auf irgendwann, wenn ich nichts anderes finde. Also ist das da dieselbe Thematik, sage ich mal, wie woanders auch, dass viele, die vielleicht beim Schwimmen dann irgendwann wegfallen würden oder aufhören, dann vielleicht durch das Wasserball noch so am Sport gehalten werden.
Das ist absolut so. Das finde ich auch großartig. Im Endeffekt ist es ja bei mir auch so ein bisschen so ähnlich gewesen. Also ich bin immer noch nebenbei geschwommen, aber natürlich ist das auch eine Möglichkeit, um die Leute im Verein zu halten und eben gleichzeitig den Wasserball dort am Leben zu halten.
Und jetzt warst du ja dann irgendwann, ich sag mal, mit der Provinz so ein bisschen fertig und hast ja dann gesagt, okay, dann ist so ein bisschen auch der Gang ins Ausland zum Studium ins Spiel gekommen, Richtung Niederlande und hast da ja auch, also sagtest du ja A, gespielt und B, ja auch so ein Projekt dann begleitet, ne? Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was zu erzählen, was da genau vorging.
Genau. Also ich bin dann zum Studium nach Den Haag gegangen und habe dort ja einfach mal die Vereine angeschrieben, die es gab. Ist ja im Gegensatz...
Also ganz klassisch, ja? Also
ja, genau. Im Gegensatz zu den vielen, ich sag mal, Wasserball-Berühmtheiten, die du jetzt schon im Podcast hattest, gab es für mich natürlich keine Angebote, ins Ausland zu gehen.
Irgendwas ist da schiefgelaufen, ja.
Genau, ich habe natürlich einfach die Vereine angeschrieben und gefragt, ob ich mich mit austoben kann. Und ein Verein hat mir da auch recht schnell geantwortet und mich eingeladen. ZTHC heißt der, ist jetzt keine Größe im Wasserballsport, auch nicht in Holland. Aber der Verein hatte halt ein tolles Vereinsgefüge und dort wurde ich eben auch sehr herzlich aufgenommen. Und es war dann eben erstmal ganz anders als in Schwedt, wo ich eben einmal die Woche Wasserball gespielt habe, manchmal zweimal in guten Wochen, hatten wir dort eben in Holland ein bisschen bessere Trainingsbedingungen und ich konnte eigentlich sofort anfangen, 3-4 Mal in der Woche zu trainieren. Wenn ich jetzt nachdenke, mit unserer DWL-Mannschaft in Wedding haben wir im Endeffekt auch nicht mehr als 4-6 Mal trainiert. Das heißt, sozusagen für semi-professionellen Wasserballsport war das auf einmal schon relativ viel. Und da habe ich natürlich eine Menge dazulernen können. Erstmal in dieser Mannschaft und habe dort eben auch natürlich Einblicke bekommen in dieses holländische Ligensystem. Also ich habe ja gerade gesagt, in Brandenburg gab es noch so 4-5 Mannschaften. Da haben wir zweimal im Jahr ein Turnier gespielt. In den Niederlanden gibt es eben enorm viele Vereine. Dort, also Niederlande sind auch eine klassische Schwimmnation, was den Vorteil hat, dass es dort in jedem, also in jedem Kuhdorf im Prinzip eine Schwimmhalle gibt. Und das heißt, jeder Ort, der irgendwie irgendwo zu finden ist, hat eine Wasserballmannschaft. Das ist dann zum Teil in ganz kleinen Becken. Also das Becken, wo wir dann trainiert haben, das hatte zumindest 6 Bahnen. Aber ich habe auch Spiele gehabt auf 4 oder 5 Bahnen, 25 Meter, 20 Meter, also ganz kurz. Und da sind dann eben auch die Regularien entsprechend so, dass man in diesen Becken eben auch spielen kann. Und dafür gibt es dann aber enorm viele Ligen. Also ich habe dort in Holland, glaube ich, in der 6. Liga oder so angefangen. Und ich weiß nicht, in wie vielen Regionen das in Deutschland gibt, vielleicht in NRW oder so, wo man relativ weit noch nach unten gehen kann, wo es sowas wie eine Bezirksliga gibt. Aber das war halt in den Niederlanden sehr cool. Und das war im Übrigen auch noch nicht die unterste Liga. Das heißt, ja, einfach enorm viele Vereine, enorm viele Ligen, eine enorme Möglichkeit. Und dadurch hatten wir eben natürlich auch viele Spiele. Also die Ligen hatten dort alle 10 bis 12 Mannschaften. Das war dann ein ganz normales Ligensystem mit 2 Spielen im Jahr gegen jede Mannschaft. Und das heißt, du hast dann auf einmal natürlich auch 22 Spiele gehabt und nicht mehr nur 4 oder 5. Mhm. Cool war zudem natürlich daran, wenn man jetzt in Brandenburg irgendwo hingefahren ist zum Spielen, dann war man eigentlich Minimum immer 2 Stunden unterwegs. Berlin war sozusagen noch das Nächste. In den Niederlanden war die weiteste Auswärtsfahrt, die ich jemals gemacht habe, 45 Minuten. Und da hat sich jeder aus der Mannschaft beschwert, dass heute so lange ist, die Anfahrt.
Das ist eine komische Beschwerde, ja, das stimmt.
Genau. Und das war aber natürlich total, total toll. Und gleichzeitig war der Wasserballsport eben für mich auch eine super Möglichkeit, um dort sozusagen in Holland integriert zu werden. Ich habe ein internationales Studium gemacht auf Englisch. Das heißt, sozusagen die Notwendigkeit wäre gar nicht unbedingt da gewesen, jetzt viel von den Niederlanden mitzunehmen. aber eben über den Sport war diese Möglichkeit total gegeben. Wir haben eigentlich nach so gut wie jedem Training noch da gestanden und ein paar Bierchen getrunken, gequatscht. War natürlich auch eine gute Gelegenheit, um die Sprache zu lernen und ja, dadurch hat man dann irgendwie auch immer diese Kuriosität. Das habe ich im Nachhinein dann auch bei ausländischen Spielern bei Wedding festgestellt. Die lernen, bei mir war das eben auch so, dann eben zu immer das Wasserball-Vokabular zuerst. und auf einmal kannst du noch nicht, man kann noch nicht 3 Sätze sagen auf Niederländisch, aber man kann schon irgendwie erklären, was 10x50 Kraul heißt und wirf mal den Ball rüber und schieß mal aufs Tor und sowas.
Ja, die wichtigen Dinge halt, ne?
Genau, die wichtigen Dinge. Ja, also das war total toll. Dann war es erstmal so, dass ich nach 1,5 Jahren das in Holland auch wieder unterbrechen musste. Das lag daran, dass ich nach Russland gegangen bin für ein Auslandssemester nochmal. Und dort wollte ich eigentlich das Gleiche machen. Habe da auch einen Verein gefunden. In St. Petersburg war das. Konnte dort aber eigentlich nur einmal mittrainieren. Das Problem war zu dem Zeitpunkt, dass der Verein offensichtlich Geldsorgen hatte und ich war quasi einmal beim Training und danach hat mir der Trainer geschrieben, dass sie leider für den Rest des Jahres den Verein zumachen müssen, weil sie im Moment irgendwie die Strukturen nicht finanzieren können.
Okay.
Ja. Dann musste ich mich
Geldsorgen bei russischen Vereinen ist ja eigentlich auch eher selten vielleicht. Also beim Wasserball weiß ich jetzt nicht, aber ja, also beim Fußball weiß ich nicht, ob das da vielleicht auch so in der Form vorgekommen wäre. Vielleicht liegt es einfach nur in der Sportart.
Das kann natürlich sein. Ich kann es leider im Detail nicht nachvollziehen, aber ja, deshalb war jetzt mein Wasserball, stell dich ein, in Russland eher kurz. Sozusagen bestand nur aus einem einzigen Training. Aber nach einem halben Jahr ging es dann eben auch wieder nach Holland zurück. Und das war dann das Jahr, wo in Den Haag eben ein neues Schwimmbad aufgemacht wurde, was dann auch sozusagen internationalen Standards entspricht, also breit genug war und lang genug. Und dort haben sich dann mehrere Vereine in Den Haag zusammengetan und haben dort die SG Den Haag gegründet, eben mit dem Ziel, langfristig auch in die holländische erste Liga aufzusteigen. Ich glaube, die Damen haben das zwischenzeitlich auch mal geschafft. Ich weiß nicht, ob sie immer noch dort spielen. Bei den Herren ist es, glaube ich, die zweite Liga, direkt darunter. Und dann ist es so, dass man in Holland die erste Mannschaft hat, die auf Bundesebene spielt. Und dann gibt es so Reserve-Ligen, wo dann also quasi die Farmteams oder die zweiten Mannschaften eigentlich auf einem ähnlichen Niveau spielen, aber die scheinen nicht, also sie sind irgendwie nicht in die eigentliche Liga integriert, sondern spielen quasi in so einer Reserve-Liga. In dieser Reserveliga war ich dann eben auch aktiv. Ja, kann man jetzt irgendwie schwierig beziffern, aber das war sozusagen mein erstes Mal, auch auf einem etwas höheren Niveau zu spielen und da dann eben auch noch deutlich intensiver trainieren zu können.
Ja, aber das mit diesen Farmteams und das quasi das Farmteam eines, ich sag mal, Bundesliga-Vereins oder Erstliga-Vereins dann dementsprechend auf einem ähnlichen Niveau spielt und da halt junge Spieler, eventuell talentierte Spieler ranführt an so ein Niveau oder an die erste Mannschaft, ist ja da dann ähnlich wie halt auch hier in der Bundesliga, ne? Also mit diesen ganzen Kooperationen, die es ja heutzutage gibt.
Genau, das in jedem Fall. Also man muss sagen, die Regularien sind etwas anders. Es gibt in Holland so eine Festspielregelung. Also zumindest gab es die zu diesem Zeitpunkt. Das bedeutete also, man konnte 6 Spiele, ich habe ja vorhin gesagt, man hat so 22 Spiele, 6 konnte man machen in welcher Mannschaft auch immer. Also solange es im selben Verein war. Aber sobald man eben 6 Spiele in einer bestimmten höheren Ebene gemacht hatte, hatte man sich dort dann auch festgespielt. Insofern gab es so eine gewisse Möglichkeit natürlich sozusagen in der höheren Mannschaft ab und zu mal auszuhelfen. Das konnte ich auch mal machen, aber sozusagen man durfte sich auch nicht zu oft dort einbringen oder dort eingesetzt werden, weil man sonst eben dort festgenagelt dann war und eben nicht mehr in der Farmkonstellation mitspielen konnte. Insofern war das ein bisschen anders. Ich glaube, die Idee war aber generell, dass man sozusagen die zwei Teams auf einem etwas höheren Niveau spielen lassen kann.
Ja, und wenn man das Ganze jetzt oder wenn du das so im rückblickend nochmal miteinander vergleichen würdest, also Deutschland lassen wir jetzt mal außen vor, aber vielleicht Niederlande und Russland, was sind so die Hauptunterschiede gewesen? Ich meine, ist ja schon kulturell wie Tag und Nacht oder gänzlich unterschiedlich. Aber gab es da auch, ich sag mal, entweder beim Wasserball oder bei der Philosophie oder bei der Herangehensweise oder beim Training irgendwelche eklatanten Unterschiede, wo du sagst, okay, das ist jetzt mehr russisch oder typisch russisch vielleicht sogar oder geht mehr in die niederländische Richtung? Also gibt es da irgendwelche Unterschiede, die du benennen könntest?
Ja, also das fällt mir jetzt ein bisschen schwer, weil ich, wie gesagt, in Russland nicht so super viele Eindrücke sammeln konnte.
ein Spiel oder ein Training.
Genau. Ich kann aber natürlich ein bisschen was grundsätzlich zu der niederländischen Mentalität in jedem Fall sagen. Also grundsätzlich ist es so, dass, und das habe ich eigentlich in allen Vereinen dort festgestellt, es gibt im Niederländischen so einen Ausdruck, der heißt gezellig. Also wenn man es deutsch ausspricht, gesellig. Und das ist auch etwas, was die Niederländer sehr stark leben. Hier in dem Podcast hat das auch der ein oder andere schon gesagt, sozusagen, dass man da auch von Auswärtsfahrten und so weiter wieder zurückfährt. In den Niederlanden war es eigentlich immer, also ich kann mich eigentlich an kein einziges Spiel erinnern, wo das nicht so war, so dass man wirklich nach den Spielen zusammenkam, auch mit der anderen Mannschaft. Zum Teil ist das dann in so Clubhäusern, die direkt im Schwimmbad sind. Und dort hat man eigentlich immer noch was zusammen getrunken, hat gequatscht, hat da ewig zusammengestanden, ist danach dann in die Stadt gefahren gemeinsam. Und es ist auch so, dass der niederländische Verband da eben sehr sozusagen sehr gute Möglichkeiten schafft, das auch als Verein zu beleben. Was bedeutet das jetzt? Die Spiele werden in der Regel so gelegt, dass man einen Großteil der Spiele des Vereins sozusagen am selben Tag in der Heimathalle austrägt. Also bei uns war das so, wir hatten dann, naja, auch bis zur E-Jugend runter und dann gab es irgendwie 3 Herrenmannschaften und 2 Damenmannschaften und dann war es eben auch mal so, dass die dass die Heimspieltage so aussahen, dass sie irgendwie um 14 Uhr losgingen. Und dann haben erst zwei Jugendmannschaften gespielt, dann hat die zweite Damen gespielt und dann irgendwie die erste Damen und dann noch eine Herrenmannschaft und dann noch eine Jugendmannschaft und dann hat irgendwie die erste Herrenmannschaft gespielt. Und dann war es zwar abends um 10, aber es war den ganzen Nachmittag Wasserball in der Halle los. Und ja, es war halt ein Ereignis. Und du hast natürlich die Möglichkeit, dass einerseits die Jüngeren dort bleiben und den ganzen Tag irgendwie dazugucken und natürlich sehen, wie das Niveau sozusagen von Spiel zu Spiel etwas besser wird. Und ja, du hast halt gleichzeitig die Möglichkeit, alle Leute die ganze Zeit beisammen zu halten. Das heißt, am Ende war es nicht nur so, dass man irgendwie in seiner Bubble die 15 Leute aus seiner Mannschaft kannte, sondern selbst ich, der sozusagen der eigenartige Deutsche war, hatte am Ende irgendwie Kontakte in alle möglichen Bereiche vom Verein, weil man eben jedes Wochenende oder zumindest alle 14 Tage, wenn wieder Heimspiel war, alle wiedergesehen hat.
Also mit anderen Worten, dieser soziale Aspekt, ne, und diese sozialen Kontakte neben dem oder über den eigentlichen Sport hinaus wurden ja da an dem Tag oder an diesen Spieltagen dann ja halt immer noch so ein bisschen untermauert oder befeuert sozusagen, ne, oder unterstützt.
Ja, ne, also der spielt eine ganz große Rolle. Das ist auch eine Sache, die die Niederländer generell im Bereich des Sports als sehr wichtig empfinden, war zumindest so meine Wahrnehmung. Das soll heißen, in den Niederlanden ist auch die Sportförderung so strukturiert, dass es zuallererst um Breitensport geht in der Regel. Das sieht man auch in den Medaillen, die die Niederländer regelmäßig bei Olympischen Spielen gewinnen. Das sind nämlich bei jedem Olympischen Spielen irgendwie andere. Also klar, es gibt so ein paar Steckenpferdsportarten, irgendwie so Nationalsportarten wie Schlittschuhlaufen oder so, da werden die immer gut abschneiden. Aber generell ist die Sportförderung sehr breit gestreut und zielt eben darauf ab, möglichst viele Menschen auch einzuschließen. Und das ist eben im Wasserballsport genauso, weshalb eben dieses kleine Land auch eine enorm große Zahl an Wasserball-Lizenzen hat einfach und an Wasserballspielern und Spielerinnen.
Ja. Ich meine, diese Thematik, dass man beispielsweise so ganze Spieltage in einem Bad durchführt, das haben wir jetzt beispielsweise hier im Bezirk Hannover auch, dass wir in Laatzen dann quasi ab 11 Uhr bis nachmittags um 17, 18 Uhr halt, wie du schon sagtest, mehrere Herren- oder Jugendmannschaften, meistens dann Samstagabend noch irgendwie zweite Liga von der ersten als Abschluss und dann Sonntag noch zwei, drei Spiele. Also das kommt mir dann in dem Zusammenhang halt auch sehr bekannt vor. Was ich auch nur unterstreichen kann, ist halt, dass es, wenn Spieler quasi auch in mehreren Mannschaften, also sprich ich spiele in der dritten und in der zweiten oder in der vierten und der dritten, ja, dass ich halt nicht nur meine Bubble sozusagen kenne oder die Leute aus und Spieler aus meiner Mannschaft, sondern dann zwangsläufig irgendwie über den Tag dann halt auch noch andere Leute aus anderen Mannschaften kennenlerne und da der Anschluss irgendwie ein ganz anderer ist, ne? Also wenn ich jetzt um 14 Uhr hingehe, 15 Uhr spiele und um 16 Uhr wieder gehe.
Ja. Absolut.
Ja. Und jetzt bei dieser ganzen Thematik mit Spielern und Vereinen und möglichen Strukturen spielen ja auch immer noch, ich meine, du bist ja auch Schiedsrichter, ne? Auch die Rolle des Schiedsrichters immer noch mal so eine Rolle. Ist die denn auch eine andere als in Deutschland beispielsweise oder das Verhalten dem Schiedsrichter gegenüber im Allgemeinen? Also es gibt ja immer solche und solche oder auch verschiedene Meinungen zu diesem Thema, wie ich mich beispielsweise dem Schiedsrichter gegenüber zu verhalten habe, auch aus der Perspektive des Schiedsrichters logischerweise. Aber gibt es da auch Unterschiede? Also zu Deutschland beispielsweise in die Niederlande oder nach Russland? Gut, Russland wahrscheinlich nur bedingt, aber dann halt in die Niederlande?
Ja, also ich würde sagen, im Prinzip schon. Jetzt kann ich natürlich keine Pauschalaussage über jeden einzelnen Schiedsrichter und jeden einzelnen Spieler machen. Aber ich kann mich zumindest an eine Situation erinnern, die das doch meines Erachtens relativ stark zum Ausdruck gebracht hat. Das war eigentlich eine eher traurige Situation, weil in den Niederlanden gab es im Jahr 2000, entweder es war noch 2012 oder 2013, jedenfalls da gab es einen recht traurigen Zwischenfall im Fußballsport, im Jugendfußball in den Niederlanden. Dort wurde nämlich einem Trainer nicht einem Trainer, einem Schiedsrichter auf den Kopf geschlagen und der ist dann später eben an so einer klassischen Stroke-Geschichte dann gestorben. Und das ist sehr stark durch die Presse gegangen und hat zu einem sehr, sehr starken Aufruf geführt, sozusagen doch auch ehrenamtlich Aktive im Sport, eben insbesondere Schiedsrichter, wieder stärker in den Fokus zu rücken und auch zu respektieren. Und das hat beispielsweise auch dazu geführt, dass wir da dann ein Spiel hatten, wo es naja, erstens so eine Schweigeminute gab, aber es gab dann so eine relativ umfassende Aktion, dass man sich eben gegenüber Schiedsrichtern entsprechend zu verhalten hat. Ich sehe das auch privat so. Also jetzt nicht nur, weil ich selber dann irgendwann auch mal einen Schiedsrichterschein gemacht habe, sondern einfach deswegen, weil ich weiß, dass auch diejenigen, die dort am Beckenrand stehen, sicherlich macht das auch Spaß und kann das irgendwie auch ein Ansporn sein, da auf großen, sozusagen an großen Spielen beteiligt zu sein. Aber in allererster Linie ist das auch etwas, was natürlich Zeit kostet. Und ja, sozusagen jeder hat mal klein angefangen. Und ob das jetzt so spannend ist, irgendwie da in der untersten Kreisliga so ein Spiel zu pfeifen, wo es irgendwie 23-2 ausgeht, sei mal dahingestellt. Also gleichzeitig ist es aber so, dass der Sport natürlich nicht auskommt ohne diese Leute. Und ja, deshalb gehört es sich einfach meiner Meinung nach nicht, sich dort irgendwie nicht respektvoll zu verhalten, und zwar auf allen Levels. Hm. Und ich hatte das Gefühl, das ist etwas, das in den Niederlanden etwas stärker rübergekommen ist. Das soll nicht heißen, dass man sich nicht auch mal über die sozusagen über die Leistung von Schiedsrichtern beschweren kann. Und
kommt auch da schon mal
vor. Genau, natürlich kommt das da auch vor. Und das ist auch etwas, was ich auch gemacht habe in meinem Leben, auch dann als Trainer später. Das ist auch ganz normal. Ich glaube, das ist auch ganz normale Interaktion. Aber es darf eben nie auf so eine persönliche Ebene gehen, wo man irgendwie, also erstens nicht mehr respektvoll miteinander umgeht und zweitens, und da muss man dann auch ehrlich sein, egal auf welchem Niveau man spielt, im Wasserball geht es nicht um Millionen und kein Spiel im Wasserballsport ist so wichtig, dass man irgendwie sich selber vergessen sollte.
Ja, ja. Also, aber da gibt's ja auch vielleicht, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber gibt's ja auch immer so die ein oder andere Stimme, die halt sagt, okay, beispielsweise beim Rugby oder so, ja, da ist der Respekt dem Schiedsrichter gegenüber, aber auch dem eventuell dem Gegenspieler gegenüber ein ganz anderer. Ne, ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht auch schon ganz anders aus der Jugend heran so vermittelt wird, ja. Keine Ahnung, woran das liegt, aber siehst du das auch so, dass das in anderen Sportarten eventuell anders ist, dass man da, ich sag mal, ein bisschen zivilisierter und respektvoller mit dem Schiedsrichter oder mit dem Amt des Schiedsrichters etwas respektvoller umgeht?
Also das kann natürlich sein. Ich kann mir das eigentlich aus verschiedenen Gründen vorstellen. Jetzt ist Wasserball natürlich eine Sportart, wo der Schiedsrichter leider naturgegeben, also leider sage ich deswegen, weil eigentlich sollen ja die Sportler im Vordergrund stehen. Aber leider ist es im Wasserballsport so, dass der Schiedsrichter naturgegeben irgendwie sehr stark im Vordergrund steht, weil es eben eine Sportart ist, die auch viel von Fouls und von Schiedsrichtereingriffen geprägt ist. Gleichzeitig ist es so, ich glaube, in den Niederlanden beispielsweise gibt es auch eine stärkere Linie, sozusagen Spieler zu schützen. Das ist ja was mittlerweile auch sozusagen in die internationale Linie gerückt ist, was ja jetzt dazu führt, dass irgendwie jedes Spiel mit 300, also gefühlt 300 Rausstellungen endet. Und wo ja auch am Anfang viele sich die Frage gestellt haben, was darf ich jetzt eigentlich noch machen? Wenn ich sozusagen den anderen nicht mehr anfassen darf, ist das dann überhaupt noch Wasserball?
Ja, zu Dingen habe ich am Anfang, oder was heißt am Anfang, also tendenziell oder partiell zähle ich zu denen eigentlich auch noch, ne? Weil nicht jede Regeländerung ist wirklich plausibel, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, aber 300 Rausstellungen gefühlt in jedem Spiel muss es dann auch nicht sein. Aber ja, wenn ich dann irgendwann gar nichts mehr machen darf, insbesondere wahrscheinlich in so einer zentralen Position wie dem Center, und ich bin dann Center oder Center-Verteidiger beispielsweise und darf dann gefühlt nichts mehr machen und fliegt beim Schief angucken schon raus, ne? Also ja, frage ich mich dann auch teilweise, was das soll.
Das teile ich durchaus. Also ich bin auch eher jemand, der als Schiedsrichter zumindest versucht, Dinge etwas länger laufen zu lassen. Was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, in den Niederlanden gibt es aber, glaube ich, sicherlich auch deswegen, weil eben viel auch in diesem Breitensportbereich und in niedrigeren Ebenen abläuft, eine stärkere Linie dahingehend, dass man eben versucht, dass dort sozusagen zu hartes Spiel einfach nicht passiert. Und ja, insofern greifen dort, glaube ich, Schiedsrichter auch früher ein.
Aber das hatte ich ja beispielsweise auch in dem Gespräch mit dem Stefan Seidel oder mit dem Frank Ohm auch, ne? Also die sehen das halt auch ähnlich wie du, was du gerade gesagt hast, ne? Also dass es halt A, nicht wirklich um große Summen geht und dass es das halt auch machen, weil es ihnen Spaß macht, ja. Und ich hatte ja dann auch, ich glaube, mit dem Stefan war es in dem Gespräch mal diesen Rucksack im Grunde genommen auch mit angerissen oder angesprochen und ihn gefragt, ob er das denn so als Belastung oder als Rucksack dann sieht, quasi in solchen Spielen wie beispielsweise irgendwelche Finalspiele zwischen Spandau oder was, wo dann das ja viel auch, wie du sagst, viel mit Fouls und viele Unterbrechungen und viel ja durch den Aktionen, durch den Schiedsrichter sind, halt als Rucksack oder Belastung wahrnimmt und sagt, nö, also eigentlich nicht. Ne? Also ist halt auch immer so eine persönliche Geschichte wahrscheinlich, wie jeder Einzelne damit umgeht. Aber für ihn persönlich wäre es halt weniger eine Belastung.
Ja, also natürlich, das sieht natürlich erstens jeder so wie er es selber sieht. Ich empfinde es jetzt auch nicht so stark als Belastung. Ich muss sagen, als ich dann Bundesliga-Trainer war,
haben sich die Perspektiven dann verschoben.
Ja, also das liegt natürlich daran, dass man dort, also erstens hat man natürlich eine eigene Mannschaft, die man schützen will und ja auch soll als Trainer. Und dann weiß man natürlich immer nur seine eigene Perspektive. Das heißt, ich wusste dann, wir haben in der Woche so und so viel trainiert. Bei Wedding sind das alles Amateurleute gewesen, die nebenbei arbeiten, studieren, was auch immer machen. Jedenfalls für die Wasserball in der Regel immer nur ein Luxushobby ist. Und dann fährt man am Wochenende eben irgendwie mehrere Stunden irgendwo hin. So ist das ja nun mal in der Bundesliga. Wir hatten jetzt in dem Jahr, in dem ich Cheftrainer war, auch nicht unbedingt Glück mit den Mannschaften, die sonst noch in der B-Gruppe da aktiv waren. Das heißt, wir hatten schon sehr viele Trips und sehr lange Trips. Wenn man dann da eben mehrere Stunden hinfährt und dann hat man so ein Spiel, ja, also ich stimme da natürlich auch zu. Man spielt immer so gut, wie man spielt. Und sicherlich ist es auch nicht immer alles, also ich will gar nicht sagen, dass es immer an den Schiedsrichtern liegt. Aber wenn das dann sozusagen Spiele noch verstärkt und zum Teil auch Spiele entscheidet, und ich glaube, das tut es auf jeden Fall, dann ist es halt eine Problematik. Und da gibt es natürlich eine Diskussion. Ich fand das, ich weiß nicht mehr, wer von den beiden Schiris, mit denen du geredet hast, das jetzt gesagt hatte, aber sozusagen dieser Fakt, sich auch auf solche Spiele vorzubereiten und so weiter, das ist natürlich weniger umfangreich, glaube ich jedenfalls, im Schiedsrichterbereich. In dem Fall ist das meine Wahrnehmung hier in Berlin. Das soll jetzt gar nicht so eine große Kritik sein. Jeder macht das ehrenamtlich und ich kann auch verstehen, dass man sich da nicht ständig Abende ans Bein bindet, um irgendwelche Trainingsspiele zu pfeifen. Aber sozusagen das dann nebeneinander zu stellen, dass du Jungs hast, die sich eben da Woche für Woche irgendwie ins Wasser quälen nach der Arbeit, dann am Wochenende stundenlang irgendwo hinfahren und dann, keine Ahnung, wir hatten ein Spiel, da wurde unser Torwart in der Halbzeit wegen so ein bisschen Gestikulieren rausgestellt. Wir hatten keinen Ersatztorwart dabei. Naja, dann ist das Spiel auch vergeben. Also dann haben wir natürlich irgendwie eine haushohe Klatsche bekommen, sind stundenlang irgendwo hingefahren und am Ende hat man sich geärgert, dass jemand nicht das sozusagen das Feingefühl hatte, da irgendwie statt Rolle irgendwie was anderes zu machen an der Stelle.
Ja, das oft schon zitierte Fingerspitzengefühl nicht bewiesen sozusagen in der Stelle.
Genau.
Ja, aber wenn du jetzt sagst, okay, die Systeme beispielsweise in den Niederlanden und in Deutschland und in Russland sind jetzt gänzlich verschieden, gab es denn dann, wenn du oder als du das Traineramt jetzt in Wedding übernommen hast, gab es denn Dinge, wo du sagst, okay, die nehme ich jetzt quasi mal auch mit in meine Philosophie auf oder in mein Trainerdasein aus Russland oder aus den Niederlanden oder beispielsweise auch vorher aus der Provinz schon?
Ja klar, also natürlich ist es so, dass man ja sowieso immer durch seine eigene Biografie geprägt wird. Ich hatte ja sogar noch eine Station davor, also ich war davor auch noch ein halbes Jahr in Belgien und durfte da dann nochmal ein anderes System kennenlernen. Kann ich auch gleich noch ein Wort zu verlieren. Jedenfalls nimmt man natürlich immer Dinge mit. Und diese sozusagen diese Geselligkeit, von der ich schon sprach, die habe ich eigentlich auch schon immer versucht, irgendwie mitzubehalten. Das war mir dann auch ein wichtiges Anliegen als Trainer. Bei Wedding war es sowieso so oder ist es auch so. Wedding ist ein sehr familiärer Verein, was auch dazu geführt hat, dass man sich dort eigentlich immer sofort sehr heimisch gefühlt. Also ich habe mich dort sehr heimisch gefühlt, aber ich habe das auch von anderen Spielern mitbekommen, die dort im Laufe der Jahre dazugekommen sind. Es gab einfach immer ein richtig cooles Mannschaftsgefüge und eine entsprechende sozusagen Willkommenheißung vom Verein oder ein Willkommenheißen. Und das war auch etwas, was mir als Trainer sicherlich ein Anliegen war, da einfach auch sozusagen ein Gefüge zu schaffen. Ist mir das immer gelungen? Weiß ich nicht so genau. Aber zumindest habe ich mein Bestes dafür getan.
Wir müssen wahrscheinlich zum Schluss andere entscheiden oder beurteilen, ob das jetzt immer so gut geklappt hat oder nicht. Ne? Kann man ja genau. Selber meistens nicht beurteilen.
So ist es. Aber es war zumindest Teil der Philosophie, insbesondere eben auch vor diesem Hintergrund, dass wir eben alle Amateure waren. Also Bundesliga hin oder her, am Ende sind wir trotzdem Amateure. Da muss man sich eben auch vor Augen führen, dass die Zeit, die man da aufwendet, natürlich Lebenszeit ist und das ist auch alles wichtig. Aber am Ende muss man sich auch noch in die Augen schauen können und sagen können, na gut,
so ist es halt, ist heute halt nur Wasserball, genau, ist nur Wasserball, ich kriege kein Geld für.
Ja, genau. insofern das in jedem Fall. Natürlich hat man irgendwie so individuell so ein paar Spielsysteme irgendwie übernommen von Trainern in den Niederlanden. Vielleicht auch für mich persönlich. Also in den Niederlanden war es zum ersten Mal so, dass ich sozusagen sehr intensiv eigenes Torwarttraining gemacht habe. Mein Trainer dort war auch selber Torwart. Und das ist etwas, was ich glaube ich auch sehr stark integriert habe dann. Und ich glaube, das ist auch eine große Schwachstelle, ist zumindest mein Eindruck, sozusagen, wie werden Torhüter hier eigentlich betreut, auch in Deutschland. Kann jetzt natürlich nicht für unendlich viele Vereine sprechen, aber das ist hier mein Eindruck weitgehend. Man kriegt es ja auch selber mit. Michael Zellmer hat es selber auch schon mal angesprochen gehabt, als er davon
erzählt hat. Ja, genau. Hätte jetzt auch noch gesagt, ne, oder erwähnt, dass der Mietze da ja auch schon, also A, aus seiner eigenen Historie und dem persönlichen Werdegang heraus, aber dann natürlich jetzt nach dem Weggang in die USA sozusagen, nach der Auswanderung, dann natürlich vielleicht auch nochmal eine ganz andere Perspektive hat, ne, auf diese Trainerposition und Torwartposition meine ich natürlich, und wie so ein Torwart, betreut und trainiert werden muss, ne, und kontinuierlich aufgebaut werden muss.
Genau, und das war mir schon auch immer noch ein wichtiges Anliegen. Wie gesagt, sicher auch aus meiner eigenen Erfahrung heraus, weil nichts ist nerviger, als wenn man irgendwie ins Wasser springt und dann kümmert sich der Trainer erstmal eine halbe Stunde um den Rest der Mannschaft und sagt, ihr könnt machen, was ihr wollt, wir schießen in einer halben Stunde.
Oder der Torwart muss dann irgendwie die 20 mal 50 alle irgendwas einfach mal mitschwimmen.
Ja, genau. Also das kann sicher auch mal sinnvoll sein, aber
wenn man vom Schwimmen kommt, vielleicht nicht ganz so schlimm.
Genau. Aber mir war schon immer ein Anliegen, da dann auch sich die Mühe zu machen, quasi das zweite Trainingsprogramm noch extra zu schreiben. Und ich glaube, das hat mir zumindest unser Torwart immer gespiegelt. Das kommt dann in der Regel auch gut an.
Also als Torwart sozusagen dann in diese Trainerposition zu gehen, ich weiß nicht, wie viele Beispiele es dafür gibt, da würde mir jetzt, glaube ich, nur der Shigir einfallen. Ist das jetzt ungewöhnlich? Oder, also du sagtest ja ganz am Anfang schon, es gab immer mal so leichte Tendenzen, dass du vielleicht irgendwie mal so in dieses Traineramt, Trainerfunktion gehen würdest. War jetzt aber wahrscheinlich völlig unabhängig erstmal von der Position.
Ja, also ich glaube, das ist erstmal eine Sache, die hat natürlich damit zu tun, wie geht man überhaupt an Dinge ran? Kann man irgendwie so ein bisschen analytisch auf Spiele schauen? Kann man auch ein bisschen mit Menschen umgehen? Kann man irgendwie kommunizieren und sich Gedanken machen über den Sport? Ich glaube, das sind schon Dinge, die mir liegen, auch wenn ich sozusagen nie die Möglichkeit hatte, auf dem ganz allerhöchsten Niveau da Erfahrungen zu sammeln. Das ist sicher auch ein Schwachpunkt, den man dann irgendwie anders wettmachen muss durch Akribie und durch Vorbereitung und durch sich viel mit Dingen auseinandersetzen und viel reden und natürlich auch Unterstützung. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, das hat mit der Position jetzt erstmal gar nicht so viel zu tun. Andererseits ist es natürlich so, dass du schon diese Eigenschaften, die ich gerade gesagt habe, die sind natürlich für einen Torwart eigentlich auch relativ bezeichnend. Weil als Torwart musst du immer sehr viel überblicken. Du musst mit deiner Hintermannschaft da kommunizieren. Du musst irgendwie schnell umschalten. Klar, das sind auch Eigenschaften, die zum Teil natürlich auch im Feld dazugehören. Aber ich habe den Eindruck, dass das schon auch Zusammenhänge geben kann. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt sozusagen daran liegt, dass der Torwart deswegen für den Trainerjob geeignet ist oder eben eher an diesen anderen Eigenschaften und dass die zufällig auch beim Torwart gefragt sind.
Und wenn du sagst Unterstützung, du hattest ja auch schon gesagt, dass du ja mit dem Sören dann zusammen auch, weiß nicht, was hattest du, ein Jahr, glaube ich, ne, zusammen die Mannschaft betreut habt oder hast.
Genau.
Das war ja dann auch so eine Möglichkeit, sich dann nochmal mit jemandem zweiten am Beckenrand oder beim Training oder in der Vorbereitung oder bei Spielen dann auszutauschen und sich da vielleicht auch nochmal so das eine oder andere abzuschauen, weil du ja sagst, du musstest eventuell die fehlende Erfahrung auf dem Niveau vielleicht anders wegmachen, ne? Und hattest dann da so ein Pendant nochmal dabei.
Ja, absolut. Also ich kann das eigentlich für viele Trainer, die ich im Laufe der Jahre hatte, natürlich in Anspruch nehmen, dass also mir war es sowieso immer ein Anliegen, bei den Dingen, die ich im Wasser gemacht habe, zu verstehen, warum ich die jetzt mache. Ich glaube, es gibt ganz andere Typen, denen ist das völlig egal. Die sagen, wenn der Trainer sagt, mach das, dann mache ich das auch. Dann wird das schon richtig sein. Ich habe das in der Regel auch gemacht, aber immer sozusagen mit der Frage dazu, und warum soll ich das jetzt machen? Um natürlich irgendwie dazu zu lernen. Und dann war es so, bei Wedding hat zunächst mal, als ich dahin gekommen bin, also Stefan Tschirschki da trainiert. Von dem konnte ich auch schon, konnte ich auch Dinge mitnehmen. Dort hatte ich auch schon die Gelegenheit, sozusagen mich ein bisschen mit einzubringen. Sicher nicht ganz am Anfang, da war ich natürlich irgendwie der Neue, der jetzt sicher nicht irgendwie auf dem höchsten Niveau gespielt hat vorher. Aber sozusagen im Laufe der Zeit, wenn man die Leute ein bisschen kennenlernt und jeder irgendwie erfährt, okay, das ist jemand, der setzt sich auch, also der nimmt sich auch Zeit, setzt sich intensiv mit Dingen auseinander, dann kommt man irgendwie automatisch in solche Rollen. Und dann war es eben so, dass nach Stefan da Sören Markeben bei uns den Trainer gemacht hat und auch, jetzt muss ich lügen, ich glaube, er hat 3 Jahre bei uns Trainer gemacht in Wedding. Das war natürlich zunächst mal auch als Spieler eine Zeit, wo man sehr viel gelernt hat. Wie oft hat man die Gelegenheit quasi mit einem Nationalmannschaftskapitän da irgendwie zusammenzuarbeiten? Und Sören ist einfach auch ein Typ, der diese Dinge, die ich gerade gesagt habe, also dieses Analytische, das Akribische, enorm verkörpert hat als Trainer. Und das war nicht nur, also das war natürlich beeindruckend, aber das ist auch einfach enorm hilfreich, wenn man versucht, daran zu wachsen und zu lernen. Genau. Und das heißt, das war natürlich eine enorme Gelegenheit, also da dazu zu lernen, natürlich auch Spielsysteme zu lernen, aber auch sozusagen, wie bereite ich mich individuell auf Gegner vor? Jetzt war es ja oder ist es ja auch heute noch so in der DWL, man trifft natürlich schon relativ regelmäßig auf die auf dieselben Gegner. Die Fluktuation ist jetzt nicht riesig, gibt auch nicht jedes Jahr irgendwie in jeder Mannschaft 8 neue Spieler. Das heißt, wenn man da ein paar Jahre dabei ist, dann kennt man sich schon einigermaßen aus, auch wenn man jetzt noch nicht so viele Jahre als Trainer gemacht hat. Und Sören hatte natürlich viele Jahre, also sowohl als Spieler und dann eben auch schon ein paar als Trainer. Und das heißt, dieses Analytische, auch sich selber Fehler eingestehen, auch hinterher auf die Spiele zu schauen und eben nicht zu sagen, da war jetzt der Schiedsrichter schuld, sondern eben auch zu gucken, woran hat es jetzt eigentlich gelegen? War jetzt die Auswechslung von mir in der und der Auszeit genau die richtige oder bei der Überzahl? Haben wir jetzt eigentlich die richtige Herangehensweise gewählt? All diese Sachen sind natürlich Dinge, die enorm hilfreich waren und die ich auch versucht habe, irgendwie weitgehend umzusetzen. Das ist selbstverständlich, dass ich nicht auf einmal derselbe Typ war dann, auch nicht dieselbe Erfahrung habe. Gleichzeitig war es dann so, dass in dem Jahr, wo ich dann Cheftrainer war, also es war so, dass ich eben ein Jahr Co-Trainer war, noch neben Sören, und dann sozusagen ihn beerben durfte auf dem Cheftrainerposten, hatte aber gleichzeitig auch noch das Glück, dass in dem Jahr dann Andreas Schlotterbeck da bei uns noch mitgewirkt hat und mir quasi als Co-Trainer zur Seite stand. Und auch das ist natürlich enorm hilfreich, weil auch Schlotti natürlich ein erfahrener Typ ist, auf vielen Ebenen ein ganz, ganz anderer Trainertyp als Sören jetzt, aber eben dann eben wieder auf der anderen Seite seine Vorzüge hat und da eben auch coole, coole Ideen hatte oder coole Unterstützung und so hilfreiche Sachen hat. Es gibt so eine Anekdote, sozusagen stellt jetzt, ich erzähle sie einfach mal und da kann sich jeder selber ein Urteil bilden. Also es gab so eine Situation, da haben wir gespielt und ich weiß auch nicht mehr gegen wen, ist auch nicht wichtig. Und der Angriff der anderen Mannschaft lief schon relativ lang, weil die haben dreimal aufs Tor geschossen, unser Torwart hat dreimal gehalten und insofern ging es irgendwie schon knapp 2 Minuten aufs selbe Tor. Und Schlotti meinte zu mir, ja, jetzt ruf mal Stürmerfoul rein, ganz oft, weil wir spielen schon so lange aufs Tor, irgendwann wollen die Schiris auch mal wieder in die andere Richtung laufen. Und das hat tatsächlich funktioniert. Also wenn man dann sozusagen so leichte psychologische Spielchen, dann ruft man irgendwie Stürmerfoul. Ich weiß nicht, vielleicht war auch wirklich ein Stürmerfoul, war mir in dem Moment egal, aber die Psychologie spielt natürlich eine große Rolle dabei. Und das sind so Erfahrungen, auch auf der Trainerbank, die sammelt man natürlich erst mit der Zeit. Also das kann auch jede sozusagen Vorbereitung nicht wegmachen.
Ja, und wenn du sagst, oder du hattest ja vorhin gesagt, dass das logischerweise alles Amateure sind, keine Profis, die dafür irgendwie jetzt große Summen kassieren fürs Wasserballspielen. Wie ist das denn mit den Rahmenbedingungen in Berlin oder in Wedding dann zu der Zeit gewesen? Es waren ja wahrscheinlich jetzt vielleicht andere Rahmenbedingungen, die beispielsweise bei Spandau, bei Waspo vielleicht aktuell oder damals zu der Zeit herrschten. Das sind ja schon andere Rahmenbedingungen, mit denen man sich halt versucht, irgendwie dann, wenn man in der B-Gruppe spielt, dann wieder an die A-Gruppe ranzutasten und zu nähern. Wenn man sie dann geschafft hat in die A-Gruppe, versucht man sich da halt von den Abstiegsplätzen sozusagen oder von diesen Playoff-Plätzen halt, versucht man sich fernzuhalten und das ja halt mit anderen eingeschränkten, reduzierten Rahmenbedingungen, sage ich mal, wie woanders beispielsweise, ne?
Ja. Also ich sage mal so, dass wir, glaube ich, als Verein schon, so ehrlich muss man sein, sehr stark amateurhafte Strukturen haben. Das drückt sich in vielen Punkten aus. Ist auch gar nicht irgendwie negativ gemeint, sondern das waren einfach die Dinge, mit denen man dort umgehen musste. Zum einen hat Wedding sozusagen als Wasserfläche ja auch immer mit Ausnahmegenehmigung gespielt, weil wir, also erstens ist das Becken nicht breit genug, sondern hat eben nur 6 Bahnen. Und dann ist es so, dass es nach 29 Metern oder so langsam flacher wird. Das heißt, wir mussten dann auch in den letzten Saisons immer unser Spielfeld um 1 Meter kürzer machen, damit die Center nicht so viel hüpfen können vor dem, vor dem Tor.
Aber ja, auch stimmt. Groß ist es nicht, das stimmt, ja.
Also damit musste man irgendwie leben. Wir hatten da als Herrenmannschaft immer trotzdem immer sozusagen das halbe Becken zum Trainieren. Das war insofern super. Gleichzeitig ist es so, dass jetzt die Bedingungen, um beispielsweise Jugendtraining zu machen, eher mäßig gut waren. Auch das liegt daran, dass die Trainingszeiten, die wir da haben, in einem anderen Schwimmbad eher am Abend sind beispielsweise. Das heißt, mit so ganz kleinen zu trainieren wäre zum Beispiel gerade in der Großstadt zu der Zeit schon eher schwierig. Das ist ein Aspekt, wobei sozusagen die Wasserflächen würde man im Zweifel auch noch irgendwie hinkriegen. Dann ist es natürlich so, dass wir, was das Finanzielle anging, eigentlich immer von, soweit ich das einblicken konnte, immer von sozusagen externer Unterstützung gelebt haben, da jetzt keine großartigen Mäzene hatten. Und ich will das aber gar nicht alles sozusagen ganz stark runterreden. Da steckt natürlich viel Arbeit drin und ich weiß auch jahrelanges Engagement von verschiedensten Typen, allen voran natürlich dem legendären Norbert Wuttke, der da wirklich sehr viele Jahre sehr intensiv, glaube ich, an dem Verein gewerkelt hat, aber eben auch viele andere. Und das nutzt sich aber eben natürlich auch mit der Zeit ab. Und es hat, wir haben es leider, ich weiß nicht, ob es an uns gelegen hat oder einfach an den Rahmenbedingungen insgesamt. Wir haben es leider zumindest in den Jahren, in denen ich da war, nicht hinbekommen, da etwas sozusagen geformtere Strukturen insgesamt zu etablieren, um beispielsweise einen dauerhaften Jugendspielbetrieb hinzukriegen, um irgendwie Kampfrichternachwuchs zu kreieren, ja, um sozusagen insgesamt etwas professionellere Strukturen zu haben. Also ich kann das auch an meiner eigenen Rolle beschreiben. Wenn du bei Wedding jetzt der DWL-Trainer warst, dann warst du eben auch gleichzeitig alles andere. Also das fing an irgendwie nicht beim Kampfgericht, da hatten wir, haben wir sozusagen auch jemanden, der sich hier sehr intensiv drum kümmert. Aber auch das sind eben Leute, die machen das schon Ewigkeiten und werden natürlich auch nicht jünger. Da sind wir auch sehr dankbar, aber es ist eben schwierig, Menschen zu finden, um da im Verein sozusagen sich am Wochenende irgendwie hinzusetzen und selbst wenn es Bundesliga ist, ihren Samstagabend da dafür draufgehen zu lassen. Und als Trainer war es dann eben so, neben dieser Arbeit, also bei mir war es insbesondere noch so, ich studiere im Moment in Vollzeit, ich habe 20 Stunden gearbeitet und dann war ich eben Trainer bei Wedding viermal die Woche am Abend und bin am Wochenende irgendwo hingefahren. Sagen, meine Freundin wollte mich auch irgendwann mal sehen und der Zeitaufwand, der da drin steckt, ist einfach enorm. Und neben diesem reinen Trainingsbetrieb, also wäre ja schön, wenn man sich nur die Zeit dafür nehmen müsste, da hinzufahren, das vorzubereiten, aber du hast natürlich ja noch andere Aufgaben, die mit dem Trainerjob zusammenhängen, keine Ahnung, guckst dir Spiele an, bereitest dich auf Gegner vor, solche Sachen und da kamen dann eben noch ganz viele organisatorische Sachen drauf, also irgendwelche Team-Events organisieren, die Heimspiele sozusagen anorganisieren, zum Teil in jedem Fall, die Auswärtsfahrten zu planen, da irgendwelche Unterkünfte zu buchen, also das, wo man sich sozusagen an anderer Stelle auch einen, keine Ahnung, ob man das Manager nennt oder sowas wünschen würde.
Teammanager.
Da ist viel jedenfalls an einer Person hängen geblieben. Und ich will das jetzt auch nicht so darstellen, als ob das alles One-Man-Show ist. Wie gesagt, es gibt ganz viele, es gibt auch ganz viele, die sich da einbringen, aber aus meiner Sicht eben nicht genug. Das hat es auf die Dauer, glaube ich, im Verein, also hat sich das auch so ein bisschen abgeschliffen.
Ja, also wenn zu der eigentlichen Traineraufgabe oder zu dem eigentlichen Trainerjob, wo er, wie du schon sagst, nicht nur das, ich fahre da hin, stelle mich da zwei Stunden hin, mache ein bisschen was, sondern man muss das ja dementsprechend noch vorbereiten oder mal einen Gegner angucken, mit Leuten reden über gewisse Dinge, ne? Also wenn dann halt auch noch diese organisatorischen Dinge draufkommen, dann ist natürlich dann irgendwann wirklich der Ofen aus, auf gut Deutsch gesagt, ne? Und dann geht man wirklich auf dem Zahnfleisch, zumal wenn du sagst, du arbeitest oder studierst dann noch Vollzeit und dann kommen halt noch andere Dinge privater Natur dazu, die Freundin oder die Frau will einen auch mal sehen, logischerweise. Das geht dann halt auf Dauer logischerweise nicht mehr so weiter, ne?
Genau. Das, also es ist auf die Dauer einfach sehr, sehr anstrengend. Es ist leider auch so, dass es natürlich dadurch, dass eben alles Amateurstrukturen sind, insofern ich will da gar keine Erwartungshaltung irgendwie so tun, als ob ich die hätte. Aber es ist eben auch nicht so, dass man davon jetzt leben würde. Das war im Endeffekt auch einer der Gründe, warum ich eben dann nach einem Jahr auch die Reißleine ziehen musste. Das habe ich meiner Mannschaft damals auch sehr umfangreich so dargestellt, weil eben einfach der Tag hat nur 24 Stunden und ja, von den Stunden, die dann eine Woche hatte, konnte ich es mir eben nicht weiter leisten, irgendwie 30 oder 40 davon in den Wasserballsport zu stecken.
Ja, und diese Thematik, die hattest du ja eben schon angesprochen mit dem, es ist eigentlich zu gewissen Zeiten heutzutage gar nicht möglich, mit den jüngsten Nachwuchstalenten zu trainieren oder mit kleineren Kindern zu trainieren. Ist das allgemein so in dem Nachwuchsbereich gelaufen oder wie ist das aufgebaut sozusagen? Weil man muss ja dann auch, oder der Hauptgrund ist natürlich auch irgendwann die Jugendlichen, anfangs Kinder, dann Jugendlichen irgendwann halt in den Herren-Damenbereich auch irgendwie zu bekommen und weiterzuentwickeln, ne? Und dass da zumindest so eine, ich sag mal, eine Handvoll oben ankommen, ja. Wie ist das da mit dieser Jugendarbeit oder mit dem Nachwuchsbereich? Wenn du schon sagst, okay, zu gewissen Zeiten ist es halt schon mal schwer, zeitlich zu trainieren. Aber wie, sind da wirklich auch welche oben angekommen oder wie ist das da geregelt?
Also ich würde das zunächst mal als C bezeichnen. Es ist so, dass vielleicht hat das auch was mit der Großstadt zu tun. Vielleicht hat es auch mit den personellen Kapazitäten zu tun. Also wir haben auch da im Jugendbereich, zumindest in der Zeit, in der ich da war, irgendwie sicher auch Leute gehabt, die engagiert sind, aber eben auch nicht genug, glaube ich. Und dann ist es gleichzeitig so, dass es uns immer schwer gefallen ist, Leute zu finden für den Wasserballsport. Wir haben da auch versucht, mit Schulen zusammenzuarbeiten. Aber auch das sind natürlich, also wenn du niemanden hast, der jetzt, keine Ahnung, beispielsweise wie der Mike da in Hannover irgendwie sehr intensiv Leute sichtet und Leute überredet, zum Wasserball zu kommen, dann ist es einfach auch schwierig, Kinder dort anzusprechen und zu gewinnen. Wasserball steht nicht unbedingt im Vordergrund, das wissen wir alle. Also das heißt, diese Nachwuchsgewinnung ist eine Schwierigkeit. Jetzt war es so, dass wir auch, ja, ich will das auch nicht zu sehr ins Negative reden, aber jetzt ist es auch nicht so, in Schwedt beispielsweise hatten wir eine sehr gute Zusammenarbeit, was die Nachwuchsgewinnung oder das Rüberschieben vom Schwimmverein anging. Das war jetzt bei Wedding meines Erachtens eher nicht der Fall. Und da haben wir an vielen Stellen versucht, sozusagen Dinge auszuprobieren, leider nie mit durchschlagendem Erfolg. Und das heißt, wenn du Dinge machst, gerade in deiner Freizeit, und sie schlagen eben nicht durch mit der Zeit, dann ist natürlich jeder, der das freiwillig macht, am Ende irgendwo an der Stelle, wo er sich fragt, warum mache ich das jetzt hier eigentlich, wenn es irgendwie zu keinem Effekt führt so richtig. Das heißt, wir hatten da über die Jahre einfach große Probleme. Dann kam irgendwie noch, das kann ich aber nicht genau beleuchten, weil ich da nicht im Detail drin gesteckt habe. Dann gab es noch so ein paar Streitigkeiten unter den Jugendtrainern, weshalb wir sozusagen von einem Jahr aufs andere auch zwei Jugendmannschaften wieder verloren haben. Und das führte letzten Endes dazu, dass wir da eben auch so ein bisschen in Konflikt mit den DSV-Regularien gekommen sind. Weil die schreiben ja vor, dass man eine gewisse Zahl an Jugendmannschaften haben muss, wenn man in der DWL spielt und da dann eben auch ansonsten Strafzahlungen leistet. Das war letzten Endes auch einer der Punkte, warum wir da irgendwie schon ein Jahr bevor ich Trainer wurde, überlegt hatten, uns aus der DWL zu verabschieden, weil eben diese Regularien so waren, wie sie waren. Das war glaube ich, auch einer der Anstoßpunkte für all diese Dinge, die besser Sören erklären kann als ich, mit dem DWL e.V. und so weiter. Aber
ja, ich glaube, diese ganze Thematik, die damit zu tun hat, irgendwie mit diesem ganzen Thema, die ist auch sehr, ja, nervenaufreibend und nicht gerade nervenschonend gewesen in der Zeit, bestimmt für ihn insbesondere.
Richtig. Also das kann ich in jedem Fall bestätigen. Um sozusagen mein Bändchen drum zu schnüren, um diese Jugendfrage, wie gesagt, es ist uns meines Erachtens in Wedding in all den Jahren nicht gut genug gelungen, dort Strukturen zu schaffen. Ja, ich glaube aber eben nicht, dass es daran lag, dass wir es nicht versucht haben, sondern ja, es lag irgendwie daran, dass wir dann eben offenbar entweder nicht die richtigen Punkte gefunden haben oder ja, es gab diese richtigen Punkte einfach nicht. Das kann ich ehrlich gesagt im Detail nicht beantworten. In jedem Fall war das eine eher zähe Thematik, also eher eine schwierige Thematik.
Ja, aber es ist, steht, also würde ich so unterschreiben, also es sind halt immer diese beiden Faktoren, Kinder für diesen Sport zu gewinnen und die zu finden und ja, wie beispielsweise schon eben erwähnt, der Mike dann irgendwo in irgendwelchen Schwimmkursen, Sportunterrichtsstunden, was auch immer dann zu entdecken und dann zum anderen natürlich auch diese ehrenamtlichen Leute wirklich, die sich dahinter klemmen und dann wirklich das Ganze nach vorne treiben wollen auch, ne, und dieses Engagement dann ja, auf freiwilliger Basis, weil, wie schon oft erwähnt, gibt es dafür halt in den seltensten Fällen Geld und wenn, ist es halt der Tropfen auf dem heißen Stein und man kann davon nicht leben, aber es ist halt viel Ehrenamt und viel Eigenmotivation sozusagen und Eigenantrieb dann. Na, und wenn die beiden Faktoren irgendwie nicht wirklich dauerhaft gegeben sind, wird's halt schwer.
Ich kann da auch noch einen schönen Vergleich ziehen, glaube ich, zu dem Provinzwasserball. Also jetzt ist es natürlich so, Berlin hat erstens sowieso relativ viele Wasserballmannschaften, die sich irgendwie um wenig Kinder wohl auch streiten dürfen. Klar, wir sind da nicht unbedingt im selben Bezirk wie jetzt Neukölln oder Spandau oder auch Potsdam, die im weitesten Sinne immer noch irgendwie der Hauptstadtzirkel sind. Aber letzten Endes ist es eben einfach eine große Stadt mit vielen, vielen anderen sozusagen begeisterungsfähigen Dingen. Auch das wurde jetzt hier im Podcast ja schon mehrfach genannt, dass es sozusagen so viele andere Möglichkeiten gibt auch. Ich glaube aber, irgendwie hat es auch generell mit dieser Großstadtstruktur zu tun. Denn in Schwedt beispielsweise war es immer auch viel einfacher, Menschen anzusprechen. Und so merkwürdig es klingt, es gibt dort viel weniger Menschen und es gibt insbesondere in Schwedt auch jede Menge Sportvereine, aber es ist viel, viel einfacher, sage ich mal, populär zu werden. Also mal als Vergleich, bei Wedding war es so, wir haben sehr, sehr viel auch probiert, um unsere Heimspiele attraktiver zu machen. Wir haben versucht, da irgendwie Jugendspiele davor oder dahinter zu schalten. Wir haben irgendwie mit Marketingaktionen da in der Gegend bei uns, wir haben irgendwie Freibier ausgeschenkt, sind an die Medien herangetreten, da bei uns auch die lokalen Medien, haben sehr, sehr viele Sachen probiert, bis auf jetzt wenige Ausnahmen, mal ein DWL-Playoff-Spiel oder mal ein Spiel gegen Potsdam, wo es irgendwie wirklich so ein bisschen Lokalderby-mäßig ist, war die Halle eigentlich selten gefüllt. Das heißt, der Regelfall waren eigentlich eher so, naja, bei guten Spieltagen waren es vielleicht so 20, 30 Leute. Es gab da auch mal einen lustigen Artikel in so einem Kulturmagazin, der hat es beschrieben, man kommt irgendwie durch den Hintereingang rein und da muss man sich diese blauen Überzieher anziehen. Und kein Mensch würde denken, dass hier gerade Bundesliga-Wasser, also Bundesligasport stattfindet. In Schwedt ist es so, Schwedt ist jetzt so eine Stadt, wo viele Leute nach ihrem Abitur wegziehen, zum Teil auch müssen, weil einfach es dort keine Möglichkeit gibt zu studieren. Und deswegen ist es so, dass viele Wasserballer, so wie ich, eben auch die Stadt auf die Dauer irgendwie verlassen haben. Und wir treffen uns aber einmal im Jahr in der Regel kurz vor Weihnachten nochmal wieder in Schwedt und spielen da so ein Weihnachtsmatch. Mittlerweile machen wir das mit Tschetschen zusammen, weil das sind nur 50 Kilometer ungefähr. Jahrelang haben wir einfach Schwedt gegen Schwedt gespielt. Und wenn wir das irgendwie in der Zeitung ankündigen dort in Schwedt und dieses Spiel spielen auf untersten, ich habe es ja schon mehrfach Provinzniveau genannt, dann
der Parkplatz ist dann voll. Halle.
Ja, also da kommen wirklich 100, 200 Menschen und feuern uns da an, gucken sich das an und es ist einfach einfach glorreich, diesen Vergleich zu sehen.
Ja, aber dann ist es, liegt es ja auf der Hand, sage ich mal, ja, dass es auch ja an dem sozialen Umfeld logischerweise liegt, ne? Wie Dinge halt wahrgenommen werden oder angenommen werden, ne? Das ist halt, ja, wie du schon wahrscheinlich richtig sagst, in Berlin ein bisschen schwerer als in der Provinz, ne?
Absolut. Also ich will da auch niemandem zu nahe treten, aber ich glaube, es ich meine, jeder, der mal in Plauen in der vollen Halle gespielt hat, weiß, das ist super und das ist großartig. Ich glaube aber, in dem Fall ist es sogar auch ein Vorteil, wenn man eher aus einem kleinen Ort kommt. Ich will das eher lobend sagen, weil ich glaube, dass das wirklich schön ist, auch für den Sport, da viele, viele Leute gewinnen zu können aus so einem eher kleineren Umfeld.
Das stimmt. Naja, also mit dem kleineren, beschaulichen oder familiären Umfeld, das haben wir ja in Laatzen auch quasi hier. Von daher kann ich das nur nachvollziehen, ne? Dass es halt doch bedingt einfacher ist, dort wirklich ein paar Leute in die Halle zu bewegen, obwohl es auch da, wie gesagt, nicht immer einfach ist, ne? Aber es ist halt tendenziell einfacher als wahrscheinlich irgendwo in einer wirklichen City-Nähe irgendwo, ne? Oder wirklich in einer Großstadt wie Berlin dann beispielsweise, ne?
Ja.
Das stimmt. Ja, Sven, dann würde ich sagen, bedanke ich mich erstmal in aller Form für deine spannenden Ausführungen. Besonders spannend, denke ich mal, auch diese Thematik mit dem Ausland, mit den verschiedenen Systemen und auch Einflüssen, die man von da aus mitnimmt, dann auch wieder zurück nach Deutschland und die dann ja auch wieder einfließen in das Trainerdasein sozusagen. Ja, würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann nochmal ohne Corona und vielleicht mit den blauen Überziehern eben erwähnt, dann nochmal in Berlin sehen. Also von daher, die Halle kenne ich noch ganz gut. War halt nie wirklich voll, das stimmt, das kann ich bestätigen. Aber dafür war es dann auf diesen wenigen Bahnen Breite dann immer ging's heiß her.
Absolut, ja, das bestätigen. Insofern auch vielen Dank für die Gelegenheit.
Sehr gerne. Und vielleicht kriegen wir Sören ja dann noch vielleicht irgendwann zukünftig als weiteren Gast hier in dem Podcast.
Bestimmt.
Gut, dann in dem Sinne, liebe Grüße nach Berlin und ja, bis demnächst einmal.
Vielen Dank. Ciao.
Tschüss. Ja, vielen, vielen Dank, Sven, für die spannenden Einblicke. Und ja, ich hoffe, euch hat es auch diesmal wieder beim Zuhören Spaß gemacht und hoffe natürlich auch, dass ihr wieder beim nächsten Mal dabei seid, denn wir haben beim nächsten Mal eine besonders spannende Episode, wie ich hoffe und wie ich finde, nämlich dann bei mir zu Gast Herr Dr. Schauer. Herr Dr. Schauer ist der Hygienebeauftragte des DSV, Mannschaftsarzt beim SSV Esslingen und bei der Damennationalmannschaft. Wir werden uns dann mal mit den ganzen Fragestellungen rund um das Thema Corona, Corona im Sport, Corona im Wasserball unterhalten. Und ja, ihr habt ja auch schon fleißig Fragen eingeschickt. Die werden wir natürlich versuchen, alle zu beantworten. Ihr könnt auch jederzeit sehr, sehr gerne das Feedback-Formular verwenden, was ihr auf der Webseite findet. Und ja, ich freue mich ungemein auf die Unterhaltung mit dem Herrn Dr. Schauer. Und ja, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss aus Hannover.